ARD Sounds.
Tonnenweise schmieriges, altes Frittenfett von Fastfoodketten oder Restaurants. Klingt eklig, ist aber wertvoll. So wertvoll, dass Kriminelle es sogar klauen. Und das passiert in Deutschland jeden Tag. Warum altes Speiseöl eine wertvolle Ressource ist und sich kriminelle Banden am Handel damit bereichern, erklärt uns Katja Hackmann. Die Journalistin arbeitet im Team Recherche beim Saarländischen Rundfunk und hat die Spur der Fettdiebe quer durch Europa verfolgt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 21. April. Herzlich willkommen bei 11KM. Hallo Katja.
Hallo. Es ist nachts und wir können das Ganze sehr gut erkennen, was da passiert, weil die Bewegungsmelder angesprungen sind. Und auf diesem Video von einer Überwachungskamera sieht man zwei Männer, die tragen eine leere blaue Plastiktonne auf diesen Hinterhof. Und ja, die Vermutung ist eben, dass die Tonne leer ist, weil die Männer haben überhaupt keine Probleme, diese Tonne zu bewegen. Und nach kurzer Zeit rollen sie dann wieder eine blaue Tonne, aber in diesem Fall ist sie viel schwerer Richtung Transporter. Und das Ganze passiert relativ schnell, also innerhalb von ein paar Minuten. Und was man auf diesem Video auch erkennen kann, also diese Überwachungskamera scheint sie überhaupt nicht zu stören. Sie gucken teilweise total direkt in die Kamera und machen aber überhaupt keine Anstalten, sich da irgendwie ja wegzudrehen, sind auch nicht vermummt. Also eigentlich ein dreistes Vorgehen hier.
Katja, jetzt musst du uns aber erzählen, was passiert da gerade?
Ja, diese Männer, die klauen altes Speisefett. Also das ist genau das, was anfällt, wenn wir ja Pommes frittieren, Schnitzel braten oder Bratkartoffeln in die Pfanne hauen. Das sieht ehrlich gesagt total eklig aus. Also das ist so eine dickflüssige, zähe Brühe und eigentlich ein Abfallprodukt.
Das ist aber wahrscheinlich jetzt, was die da transportieren, ist jetzt nicht aus so einer kleinen ollen Fritteuse, nee, wie sie bei mir in der Küche stehen könnte, sondern ein bisschen größer.
Genau, also deswegen klauen sie jetzt dann auch nicht bei dir irgendwie das Fett, sondern haben sich gedacht, ah, das lohnt sich dann doch mehr bei Restaurants oder halt auch bei Fastfoodketten irgendwie mal vorbeizuschauen, weil die hauen ja doch die ein oder andere Pommes mehr in die Fritteuse, als jetzt irgendwie in so einer Heimfritteuse der Fall ist. Außerdem sind ja eh Heißluftfritteusen gerade das neue Ding am Rande bemerkt. Genau, und diese Diebe sind, ja, die sind eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs. Also in der Regel nachts oder in den frühen Morgenstunden, aber teilweise, und das ist dann natürlich besonders dreist, sind die wirklich am helllichten Tag unterwegs, kommen dann vorbei und geben sich manchmal dann auch als Entsorgungsunternehmer aus. Mhm. Und genauso ist das auch passiert bei einem Restaurant in Speyer in Rheinland-Pfalz. Und der Restaurantbetreiber Boris Rentschler hat uns davon erzählt. Der hat uns eben gesagt, ja, da kam eben Mann und
ich habe gesagt, ich möchte Speisefett entsorgen. Und die Mitarbeiter haben sich dann überhaupt keine Gedanken gemacht.
Wurden dann erst stutzig, als eben keine leere Tonne im Austausch dann gebracht wurde.
Und Tage später, glaube ich, haben wir dann nachgefragt, was da los war. Und da hat sich das Ganze dann langsam aufgeklärt, dass dass um Betrug oder um irgendwelche dreisten Machenschaften ging.
Ja, man muss dazu tatsächlich wissen, seit einigen Jahren ist dieses alte Speisefett zu einem richtig begehrtem Diebesgut geworden. Das zeigen auch Zahlen vom BDE, also vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Die sprechen von 100 Fällen, also von 100 Diebstählen pro Tag in Deutschland.
Aber warum klaut man denn überhaupt altes Speisefett?
Tatsächlich war das auch die Frage, die ganz am Anfang unserer Recherche stand. Und auch die Frage, die uns alle gestellt haben, wenn wir dieses Thema irgendwie mit Freunden oder Bekannten gesprochen haben. So, aber warum klaut jemand Abfall? Also warum sind die nicht froh, dass es weg ist, so ungefähr? Aber tatsächlich lohnt sich dieser Diebstahl richtig, denn dieses alte Speisefett ist ein Rohstoff. Und nach der Aufbereitung, also eben dieses alte Fett wird dann nochmal aufbereitet, kann dann wiederverwendet werden. Und die Nachfrage nach diesem Rohstoff ist total hoch. Theoretisch könnte das alte Fett in der Kosmetikbranche oder auch im Pharmabereich eingesetzt werden. Aber eigentlich landet das gesamte Altfett, was in Deutschland gesammelt wird, im Kraftstoffbereich.
Sie können es natürlich nicht mehr als Speiseöl verwenden, aber ansonsten hat es alle Qualitäten eines Öles.
Bei den Raffinerien ist das so begehrt, weil sie dadurch das Endprodukt Biodiesel herstellen können. Darüber haben wir auch gesprochen mit Horst Fehrenbach vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.
Es hat einen hohen Heizwert, es hat einen hohen Energiewert. Wenn es wenig verunreinigt ist, können Sie das für viele Zwecke einsetzen. Sie können es natürlich als Kraftstoff, was der übliche Weg ist, derzeit einsetzen. Es kann als Brennstoff eingesetzt werden, es kann aber auch als Rohstoff für die Chemie eingesetzt werden. Viele Bereiche, Waschreinigungsmittel, beruhen auf alten, fetten Ölen.
Und für Biodiesel, wenn wir jetzt nochmal da bei dem Thema bleiben, könnte man, und das wird ja auch häufig noch gemacht, könnte man auch Rapsöl verwenden. Klassischerweise wurde früher ja Biodiesel vor allem eben aus Rapsöl hergestellt. Aber durch Biodiesel aus alten Speisefetten spart man nochmal mehr Treibhausgase ein, als wenn man jetzt Biodiesel aus Rapsöl herstellt.
Ah ja, okay, weil das Fett ist ja schon da und wird dann zweitverwertet und damit spart man ja dann auch mehr CO2 als mit Rapsöl zum Beispiel.
Tatsächlich muss das der Kraftstoffsektor auch richtig doll tun, denn es gibt so eine Richtlinie für erneuerbare Energien der EU. Und diese Richtlinie schreibt Ihnen eben vor, dass Sie eine gewisse Menge an Treibhausgasen einsparen müssen. Und diese Quotenziele erreichen Sie eben vor allem dadurch, wenn Sie halt als Speisefett einsetzen und kein Rapsöl.
Wie ist das kohletechnisch? Geld spielt da ja sicherlich eine Rolle. Von welchen Preisen sprechen wir da?
Das hat uns Horst Fehrenbach erzählt.
Wir liegen bei Preisen von 1.000 Euro die Tonne. Damit liegen wir deutlich über dem Preis, dem Weltmarktpreis von Palmöl. Das heißt, Sie bekommen für eine Tonne Altspeisefett mehr Geld als für eine Tonne Palmöl.
Wer steckt denn eigentlich hinter den Diebstählen von verbrauchtem Frittierfett?
Nach unserer Recherche gehen wir tatsächlich davon aus, dass dahinter organisierte Strukturen stecken. Dafür gibt es mehrere Hinweise. Wir konnten unter anderem auch mit einem Mitarbeiter aus einem Entsorgungsunternehmen sprechen. Der hat uns das bestätigt. Und ja, zu seiner eigenen Sicherheit haben wir seine Aussagen nachsprechen lassen, weil er eben anonym bleiben will. Und es war tatsächlich so, dass diese Diebe Kontakt zu ihm aufgenommen haben. Und die wollten ihm einen Deal vorschlagen.
Sie wollten eigentlich das Fett, das sie uns geklaut haben, an uns zurückverkaufen. Um uns das Ganze lukrativer zu machen, kam dann auch das Angebot, sie klauen bloß noch die Behälter von Mitbewerbern und lassen unsere dann stehen, wenn ich damit besser zurechtkomme.
Ja, und der Mitarbeiter hat sich nicht auf dieses Angebot eingelassen, weil das wäre natürlich illegal.
Muss dieser Mitarbeiter anonym gehalten werden zu seinem eigenen Schutz, weil da auch, ich sag jetzt mal, Gewalt eine Rolle spielt bei diesem Klientel?
Also wir haben natürlich über ein gewisses Bedrohungspotenzial gesprochen mit ihm und es war einfach so, dass es nicht auszuschließen ist. Also wir bewegen uns halt einfach im Bereich der organisierten Kriminalität. Mhm. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, dass der Handel mit altem Speisefett, also mit geklautem alten Speisefett, nicht der einzige Geschäftsbereich dieser Banden ist.
Ah, das ist aber interessant. Das finde ich interessant. Weiß man denn mehr über die Täter, wo die herkommen und so?
Was ich ganz spannend fand, was dieser anonyme Mitarbeiter uns erzählt hat, war, dass bei diesem Treffen die Männer komplett wie so normale Geschäftsleute gewirkt haben. Ne? Okay. Also jetzt nicht, wie man sich vielleicht irgendwie Bandenmitglieder vorstellt, sondern sind total gepflegt aufgetreten, schicke Kleidung. Er hat auch gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich bei einem Geschäftsmeeting sitze. Mhm. Er hat auch von sehr professionellen Strukturen gesprochen, also dass es so Aufgabenbereiche gibt, die verteilt sind, also Personen, die eben für dieses Sammeln von dem Fett zuständig sind und dann eben andere, die wiederum Entscheidungen treffen. Sie haben während dieses Treffens wirklich ganz offen den Begriff klauen verwendet. Ah, also ja. Sie haben gesagt, ne, wir klauen das Fett. Das war kein Geheimnis. Ja.
Die fühlen sich also total sicher. Das hat ja auch schon das Überwachungsvideo gezeigt. Wie geht's denn dann mit dem Fett weiter, wenn die Diebe das, wie sie ja selber einräumen, geklaut haben?
Dieses Geschäft funktioniert ja für sie nur so lange, bis sie das Fett wieder loswerden. Mhm. Wenn sie keinen Abnehmer haben, dann ist das Geschäft für sie ja geplatzt. Mhm. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass ein Großteil dieses geklauten Fetts in die Niederlande und nach Belgien geht.
Und wie habt ihr das rausgefunden?
Wir haben dann so ein kleines Experiment, sage ich mal, gestartet, indem wir eben GPS-Tracker in Fässern von Restaurants untergebracht haben. Also entweder direkt ins Fett versenkt haben oder dann irgendwo so an die Behälter. Also wir konnten dann tracken anhand dieser GPS-Tracker, wo dann die Reise hingeht. Da gab es so zwei Fälle, sage ich mal. Ja. Und der eine Fall, da ist schon nach ein paar Tagen, sind da schon komische Bewegungen zu sehen gewesen. Da war nämlich ein Tracker dann 150 Kilometer weit weg vom Ursprungsort. Und das war ein Magdeburger Restaurant. Also wir konnten dann auch noch so ein bisschen genauer erkennen, wo das war anhand von diesen GPS-Daten. Das war irgend so eine Lagerhalle. Und unsere Vermutung war halt, dass das nur eine Art Zwischenlager war. Und dann hat sich dann ein zweiter Tracker auf einmal aus Belgien gemeldet. Anhand der GPS-Daten konnten wir dann erkennen, dass sich dieser Tracker mitsamt dem geklauten Fett auf einem Firmengelände eines großen Recyclingunternehmens in Belgien befindet. Dann dachten wir uns natürlich, okay, wir fragen jetzt mal nach beim Unternehmen. Wie kann es denn sein, dass sich da quasi Hehlerware bei euch auf dem Firmengelände befindet? Und wir haben dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen. Mhm. Die waren jetzt nicht wirklich verwundert.
Ah ja, echt?
Und haben es auch nicht abgestritten oder so, was wir jetzt vielleicht erst vermutet hätten. Sie haben uns dann erklärt, dass sie in Deutschland vor allem mit Drittanbietern zusammenarbeiten, die eben für sie das Fett sammeln. Also sie sammeln dort nicht selbst, sondern kaufen dann eben dieses gesammelte Fett in Deutschland auf. Dadurch sagen sie halt, weil sie nicht selbst sammeln, kann sowas dann passieren. Aber sie versuchen eben ihr System dahingehend nachzuschärfen, dass das irgendwie nicht mehr so leicht oder überhaupt nicht mehr möglich ist.
Ja, das finde ich schon krass, ne? Das heißt ja, die Firma weiß im Grunde, dass geklautes Fett aus Deutschland bei ihr landet und nimmt das irgendwie so hin. Aber sag mal, warum geht das alte Fett überhaupt nach Belgien?
Da gibt es einfach sehr große Aufbereitungsanlagen und auch große Raffinerien. Also generell Belgien und Niederlande hat dieses Thema Altspeisefett und die Verwertung damit schon viel länger auf dem Schirm, als das jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
Altes Fett, wie wird das normalerweise entsorgt? Wie läuft das ab, wenn keine Kriminellen im Spiel sind?
Ja, also eigentlich ist es so, dass Restaurants, Imbissbuden oder auch Fastfoodketten dazu verpflichtet sind, Speiseöl, Altspeisefett gesondert zu entsorgen. Und die müssen das eben auch nachweisen. Dieses Altspeisefett wird dann in spezielle Abfalltonnen geschüttet. Die sehen ehrlich gesagt genauso aus wie normale Mülltonnen, nur dass da eben nur altes Speisefett drin ist. Und in den meisten Fällen stehen diese Tonnen da, wo auch der restliche Müll steht, nämlich irgendwo im Hinterhof.
Ah ja.
Und zwar frei zugänglich. Also sind nicht abgeschlossen oder angekettet. Müll sperren wir eigentlich nicht gesondert weg.
Mhm.
Und diese Tonnen holt dann ein Entsorgungsunternehmen ab. Also normalerweise, ne, wenn davor nicht schon Diebe irgendwie dieses alte Fett abgeholt haben. Diese Entsorgungsunternehmen kaufen dann den Gastronomen das Fett ab.
Ah, okay.
Und für die Gastrobetreiber ist dieser Diebstahl vor allem ärgerlich, weil sie ja eigentlich nachweisen müssen, dass sie das Fett richtig entsorgen.
Mhm.
Dieser Nachweis fehlt dann natürlich. Und das haben uns auch einige Restaurantbesitzer erzählt, dass bei den Diebstählen manchmal wohl auch Fett ausläuft oder verschüttet wird. Da wird jetzt nicht ganz so sorgsam gearbeitet. Und diese Reinigung ist wohl teilweise da auch sehr aufwendig und sehr teuer. Außerdem kriegen sie natürlich auch eigentlich ein bisschen Geld von den Entsorgern für das Fett, was sie dann natürlich auch nicht bekommen, wenn es geklaut wurde.
Und was sagen da die Entsorger, wenn sie da bei den Restaurants vorbeifahren und die Tonnen sind nicht mehr da oder schon leer?
Ja, also denen geht tatsächlich ihre Geschäftsgrundlage flöten. Ne? Mhm. Also wenn die Diebe da das alte Frittenöl oder das alte Öl vom Schnitzel irgendwie von den Restaurants klauen, weil ja diese Entsorgungsunternehmen dann eigentlich das alte Speisefett bei den Gastrobetrieben abholen, es dann entweder selbst aufbereiten oder es erst noch an Aufbereitungsunternehmen verkaufen, bevor es dann wiederum an Raffinerien weiterverkauft wird. Vor allem natürlich für die kleineren und mittelständischen Unternehmen, deren Geschäftsgrundlage wirklich nur dieses Sammeln von Altfett ist, für die sind die Diebstähle dann sogar existenzbedrohend.
Wir gehen davon aus, dass zwischen 20 und 30 Tonnen Altspeisefett dieses Jahr definitiv schon geklaut worden sind.
Davon erzählt uns auch der Entsorgungsunternehmer Stefan Henning aus dem rheinland-pfälzischen Germersheim.
Damit meine ich nicht die Behälter an sich, sondern metrische Tonnen, also 20.000 bis 30.000 Kilo.
Er hat da von einem Schaden von irgendwie 40.000 Euro gesprochen. Und hat uns eben auch erklärt, dass es nicht nur um diesen Schaden geht, sondern auch um viel mehr.
Wir müssen zu dem Fahrer oder zu diesem Kunde auch wieder hinfahren, müssen die Behälter gegebenenfalls auch tauschen lassen, wenn sie demoliert wurden, Deckel abgerissen worden sind.
Das ist dann für ein mittelständisches Unternehmen direkt auch eine andere Nummer, ne?
Genau.
Als wenn das so ein Riesenunternehmen wäre. Dadurch, dass das so ein neues Phänomen ist, gibt es da eigentlich offizielle Zahlen, wie groß die Schäden sind, die so passieren?
Es ist relativ schwer, eine konkrete Zahl zu nennen, weil eben viele Diebstähle auch gar nicht entdeckt werden, weil sie nachts passieren, weil sie eben dann in den Hinterhöfen stehen und daher auch dann nicht ständig kontrolliert wird, ist da noch Fett drin oder wurde das abgeholt, wurde das geklaut. Also wir sprechen da tatsächlich auch von einer hohen Dunkelziffer. Aber Sascha Roth vom zuständigen Verband vom BDE.
Also vom Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft.
Spricht tatsächlich von einem gesamtwirtschaftlichen Schaden in Millionenhöhe pro Jahr in Deutschland.
Wir haben einzelne Unternehmen, die melden im hohen zweistelligen bis sogar im dreistelligen Bereich einzelne Diebstähle an. Da hatten einzelne Unternehmen auch mal schnell einen hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Betrag.
Also das, würde ich sagen, ist schon ganz schön enorm. Und bisher konnten die Diebe ziemlich unbehelligt vorgehen.
Das ist ja quasi eine illegale Marktlücke, die ihr da entdeckt habt, wenn man so möchte. Ihr habt ja mit verschiedenen Behörden, auch mit der Polizei gesprochen. Was könnt ihr daraus schlussfolgern? Haben die das Thema in irgendeiner Form auf dem Schirm?
Wenn Fälle verfolgt werden, dann werden diese Fälle einzeln verfolgt. Ne? Also dann wird jeder Diebstahl einzeln betrachtet. Da ist der Schaden natürlich immer relativ gering. Aber es geht ja eigentlich um diesen Blick aufs große Ganze.
Mhm.
Und deswegen sind auch Unternehmer, also Entsorgungsunternehmer wie zum Beispiel Stefan Henning, irgendwie frustriert und haben sich teilweise dann echt gedacht, okay, wir werden jetzt selbst irgendwie zum Ermittler und haben dann, wie wir ja auch schon, dann ihre Tonnen eben selbst getrackt.
Okay.
Wir haben umgehend die Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz informiert, in Germersheim haben denen gesagt, okay, passt auf, wir haben hier aktuellen Diebstahl, wir können diesen Behälter bis auf einen ganz kleinen Kreis nachverfolgen. Was sollen wir tun? Da war aber der Tracker bereits in Nordrhein-Westfalen unterwegs, das heißt auf der Autobahn. Dann hat mir Rheinland-Pfalz gesagt, ja, das ist nicht der Zuständigkeit. Ich muss mich an Nordrhein-Westfalen melden. Dann habe ich in Nordrhein-Westfalen angerufen. Und nach der dritten Polizeidienststelle habe ich dann gesagt, okay, das führt zu nichts, weil jeder gesagt hat, ja, das ist nicht ihre Zuständigkeit.
Irgendwann hat er dann für sich entschieden, er ist jetzt zu frustriert, um das Ganze noch weiter zu verfolgen.
Auch Hilflosigkeit macht sich da breit, weil die Frage ist ja, was soll ich denn noch mehr tun? Wir haben nachgewiesen, es sind unsere Behälter. Wir können nachweisen, wo sie stehen. Wir können die Wege nachverfolgen. Und trotzdem passiert nichts. Das ist sehr unbefriedigend.
Also kurz gesagt ist es schon so, dass viele Unternehmen den Eindruck haben, dass Polizei und Strafverfolgung grundsätzlich eigentlich zu wenig tun.
Ja, was müsste denn da passieren?
Ja, ich glaube, es müsste passieren, dass dieser Blick auf das große Ganze, also dass versucht wird, dieses System dahinter irgendwie zu sehen. Aber bis jetzt ist es halt eigentlich eher so, dass es noch als Einzelfall und eben nicht als System, als Struktur versucht wird zu sehen. Mhm. Und das sieht man allein schon daran, wenn es halt Verfahren gibt, dann richten sich diese Ermittlungen gegen Fahrer, also gegen dann wahrscheinlich eher kleinere Personen in solchen Diebesbanden. Und damit kommt man nicht wirklich an die Hintermänner, also an die Spitze des Systems.
Ich kann mir vorstellen, wenn man da als so ein mittelständischer Unternehmer oder Unternehmerin bei der Polizei das anzeigt, wie ist das eigentlich? Gibt es da Zahlen, wie viele Anzeigen es gibt?
Also ich glaube, jeder, der schon mal eine Anzeige erstattet hat, weiß, dass das jetzt auch nicht mal eben so passiert. Also allein das nimmt ja auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch.
Und da ist natürlich die Frustration, wenn Sie weit über 100 Anzeigen gestellt haben, irgendwo natürlich schon sehr stark. Und es ist Ihre Firma und Sie kämpfen da um die Existenz, um die Wirtschaftlichkeit. Das nimmt sie mit.
Und nicht nur er macht das, sondern super viele. Und deswegen spricht der Verband, also der BDE, von 7000 Strafanzeigen in Deutschland allein im Jahr 2023. Da war so ein Peak, was die Diebstähle anging. Deswegen hat eben der Verband damals gesagt, wir müssen jetzt irgendwas tun. Wir versuchen uns jetzt mal an die Politik zu wenden. Und haben damals eben, also vor knapp 3 Jahren, ein Schreiben an die Justizministerkonferenz aufgesetzt mit der Forderung nach einer gezielten Strafverfolgung. Und das Ganze sollte durch eine Einrichtung von Staatsanwaltschaften passieren, die sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigen. Aber ja, eine Antwort darauf, auf dieses Schreiben, gab es damals nicht. Und bis heute wurde dieses Thema tatsächlich auch auf keiner Justizministerkonferenz thematisiert.
Für die Strafverfolgung sind ja neben den Justizministern und Ministerinnen auch Innenministerien zuständig. Habt ihr die auch mal angefragt? Was sagen die dazu?
Wir haben tatsächlich das Innenministerium in Rheinland-Pfalz angefragt, weil die ja eben in dem Gebiet von Stefan Henning, von seinem Betrieb zuständig sind. Und die sehen aktuell keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Diebstähle von altem Speisefett zur organisierten Kriminalität gehören, sagen aber auch, dass sie natürlich schon bei Straftaten länderübergreifend mit anderen Bundesländern zusammenarbeiten.
Ist diese Antwort vom Innenministerium plausibel für dich?
Also nach unserer Recherche haben sich eben doch einige Anhaltspunkte gezeigt, warum man da eben schon von organisierter Kriminalität sprechen kann. Und die Frage ist eben, wie stark arbeiten die Ermittlungsbehörden, die Strafverfolgungsbehörden aktuell schon länderübergreifend zusammen, um überhaupt in der Lage zu sein, diese organisierte Kriminalität in diesem Deliktsbereich feststellen zu können.
Wir haben über das Video am Anfang dieser Episode gesprochen. Die Täter sind offensichtlich einfach davongekommen. Gibt es auch Täter, die gefasst wurden? So auf frischer Tat meine ich jetzt?
Ja, da war ein Vorfall Anfang Dezember in Hockenheim. Da wurden 2 Männer verhaftet, die mutmaßlich 12 Fässer Altfett von einem Fastfood-Restaurant in Hockenheim gestohlen haben sollen. Und das Ganze ist aufgefallen, als sie in eine nächtliche Polizeikontrolle geraten sind und dann keinen Nachweis über diese Fässer vorlegen konnten und wirkten wohl auch sichtlich nervös. Und ja, da ist es dann aufgeflogen. Aber vermutlich haben sie jetzt auch keine hohe Strafe zu befürchten, weil eben die Beute auch nur in Anführungszeichen einen hohen dreistelligen bis irgendwie niedrig vierstelligen Betrag hat. Und das, was jetzt hier aber trotzdem auffällt, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, die Verfahren richten sich halt nur gegen die Fahrer. Und die stehen halt in der Hierarchie eher weiter unten. Die, die irgendwas zu sagen haben, die was zu entscheiden haben, die saßen jetzt zumindest nicht, was wir mitbekommen haben, saßen jetzt noch nicht auf der Anklagebank.
Diese kriminellen Banden sind jetzt schon seit einigen Jahren unterwegs. Was müsste denn passieren, um diese Fettdiebe zu stoppen?
was passieren müsste, wäre einfach, dass Strafverfolgungsbehörden versuchen, die Struktur, die Organisation dahinter zu sehen und eben nicht dann immer nur das, was am Ende steht, diese einzelnen Diebstähle, sondern wo geht das hin, wo wird es dann vielleicht auch zwischengelagert? Also diese ganzen Punkte, und das ist natürlich nicht leistbar als einzelne Polizeidienststelle, sondern das muss eben über die Ländergrenzen hinweg betrachtet werden.
Katja, danke dir fürs Gespräch.
Danke dir.
Warum ist altes, verbrauchtes Speiseöl in großen Mengen so lukrativ als Diebesgut? Katja Hackmann aus dem Team Recherche beim Saarländischen Rundfunk ist genau dieser Frage mit ihrer Kollegin Caroline Uhl nachgegangen. Das lange Radio-Feature hört ihr in ARD Sounds und in der ARD Mediathek. Könnt ihr den Film zur Recherche anschauen. Wir verlinken euch beides auch nochmal bei uns in den Shownotes. Autorinnen dieser Folge sind Charlotte Horn und Jakob Müller. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer, Nadja Mitzkat und Nicole Dienemann. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Jacqueline Bretschek und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. True Crime aus der Nachbarschaft, das gibt's auch als Podcast. Bei Streifenfragen erzählen Polizisten und Polizistinnen von den spannendsten Fällen in ihrer Karriere. Jenseits von Mord und Totschlag, Verfolgungsjagden, Einsätze bei Katastrophen, Begleitung von Demos, Streifenfragen, was die Polizisten sonst nicht erzählen. Jede Woche bekommt ihr einen spannenden neuen Fall. In ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.